Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Valentin und ich freue mich riesig, sind wir am Start. Ebenso riesig freue ich mich aber auch darüber, dass er am Start ist. Er ist der Tifosi, wie er im Buch steht, und gleichzeitig würde ich sagen, unser aller wohlverdientes erste Dörli vom Adventskalender. Herzlich willkommen, Till Keller.
Hey, wird ja gerade rot. Danke vielmals. Freut mich auch. Hallo zusammen. Ciao alle.
Ciao Till, schön, dass du wieder mal dabei. Wir haben, glaube ich, schon länger nicht mehr das Vergnügen gehabt, wenn es mir recht ist, da uns über das Aktuelle auszutauschen, oder? Bin ich da falsch?
Hey, ich habe es gerade nicht im Kopf, aber es kann schon sein. Wir haben ja, alle ein bisschen strengere Zeit gefühlt neben dem tollen Podcast, den wir hier betreiben. Und darum hat es jetzt gerade, glaube ich, ein paar Mal ein bisschen gute Terminsuche gebraucht. Freue mich dann auch mal, wenn wir wieder mal zusammen vor Ort können sein, natürlich. Aber ja, es kann sein, dass wir schon länger nicht mehr zusammen das Vergnügen gehabt haben. Darum, freut mich auch.
Eben, geil. Ja, du hast recht. Einmal haben wir zu dritt aufgenommen, glaube ich, mit dem Linus noch. Aber sonst in dieser Konstellation haben wir es schon länger nicht mehr geschafft. Genau dasselbe gilt für das physische Treffen, genau. Aber ja, nichtsdestotrotz, umso besser klappt es jetzt. Ich bin froh, Till, machen wir es diese Woche und nicht letzte Woche. Sonst hätte ich da noch das eine oder andere gehört über allfällige Spiele. Aber
das Fußball ist ein Tagesgeschäft. Ich habe probiert und probiert und probiert, das irgendwie möglich zu machen. Aber ich habe es leider nicht anbekommen. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr gern mit dir in dem Call gewesen, um dir noch schnell... Zum schnell die Diskussion über den Estevao aufmachen, aber nein, komm, lassen wir das in der Vergangenheit. Es ist auch so gut, wir haben ja darüber geschrieben. Reden das wir über die Schweiz, so. Nicht das über Chelsea und Barca.
Das ist so. Ich habe meine Blumen bekommen, wenn das meinst. Gut, hey Till, dann lass uns doch unbedingt gerade loslegen, weil wir haben wie immer einige Themen, die wir bearbeiten wollen und darüber wollen schwätzen. Und das Erste, was ich jetzt gerade am Anfang würde gerne mit dir mal ein bisschen anschauen, ist die Schweizer Frauennationalmannschaft. Die hat jetzt noch den letzten Zusammenzug von diesem Jahr in Spanien und hat das erste von zwei Testspielen gespielt gegen Belgien. Das Spiel geht 2-1 aus, aber ich denke, man tut jetzt hier nicht irgendjemandem Unrecht, wenn man sagt, dass das Resultat wahrscheinlich in dieser Konstellation und mit dem, sage ich jetzt, Abschluss von diesem Jahr inklusive Trainerinnenwechsel, wenn das Resultat jetzt nicht so relevant ist, oder?
Ja, sehe ich gleich. Es ist auch so von der Kulisse her und jetzt auch morgen spielen sie gegen Wales am 12. Es ist schon so, mehr Testspielcharakter gibt es eigentlich fast nicht. Und darum habe ich genau das Gleiche bei mir auch notiert. So, ich glaube, das Resultat ist so ein bisschen... Ja, zweitrangig. Ich glaube, das war spannend für uns alle. Da werden wir sicher auch noch darüber reden. Das Team von Rafael Navarro das erste Mal sehen, wo er vielleicht schon gewisse Änderungen angenommen hat. Und das hat er ja. Da reden wir auch drüber sicher. Und ja, wie so das Spiel unter ihm aussieht, da mal schon einen ersten Eindruck zu bekommen. Und ich glaube, das hat man trotzdem schon anbekommen, trotz Niederlage. Und eben, das Resultat war sicher da zweitrangig gewesen.
Absolut. Eben, wenn wir gerade auf das Spiel schauen von der Frauen-Nazi. Ich glaube, das Erste, was es auffällt, wenn wir jetzt mal von der Basis aus ausgehen, dann kann man sagen, dass der Rafael Navarro in einem klassischen 4-3-3 auflaufen lassen hat. Im Gegensatz zu der Pia Sündhage, die ja jetzt das ganze EM-Jahr über eigentlich in einer Fünferkette hat laufen lassen. Und die war ja auch nicht ganz unumstritten gewesen. Wohingegen jetzt da wieder der Weg zurück zu einem klassischen System und vermutlich auch zu einem System kommt, wo er auch mitbringt aus einer dir auch bekannte Philosophie, oder interpretiere ich das falsch?
Nein, definitiv. Also ich habe sowieso, als ich den Match gesehen habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, gedacht, dass dir und teilweise, aber vor allem dir, aber sicher auch dem Robin, das Herz aufgeht, weil du schon gewisse Sachen, mehr wie nur ein, zwei Sachen, eigentlich direkt so umgesetzt worden sind, wie von euch gefordert. Also ich habe da schon, bin da schon sehr gespannt, wie du das Spiel oder eben die Aufstellung erlebt hast oder einschätzt.
Ja, also ich glaube, vielleicht muss man vorweg mal nehmen, dass, wie du es angesprochen hast, der Robin und ich, wir sind beide auch damals vor 10, 15 Jahren ausgebildet worden von Trainern, die auch aus dem spanischen Fußball gekommen sind und ja auch so ein bisschen die Philosophie hatten, die speziell Barcelona verfolgt, mit einem gepflegten Passspiel, in einem Hinten-Aussenspiel, einem Schaffen von einem Dreieck oder einem Rhombus sozusagen, mit drei im Mittelfeld auch. Und der Grund, wieso ich würde sagen, dass ich das auch so begrüßenswert finde, ist, weil ich der Meinung bin, dass es extrem viele spielstarke Spielerinnen in unserem Kader, in der Frauen-Nazi, gibt. Und ja, ich auch denke, dass man da ihre Stärken durchaus nochmal besser wird zum Tragen können bringen über kürzere oder längere Distanz. Also gerade hinten angefangen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Viola Caligaris eine sehr spielstarke Innenverteidigerin ist. Und von unserem Zentrum braucht man gar nicht erst anfangen. Und jetzt hat Lia Welti ja nicht von Anfang an gespielt, respektive das Mittelfeld hat anders ausgesehen, als vielleicht in Zukunft wird aussehen. Und nichtsdestotrotz eben, haben wir grundsätzlich Veranlagungen, um dort einen sehr interessanten Fußball zu spielen, und der Weg, kann man, denke ich, sagen, ist jetzt mal eingeschlagen.
Jetzt will ich aber gleich nochmal bei dir nachschauen, weil ich will dir den Namen nicht vorwegnehmen. Also, als ich die Aufstellung sehe, ist mir natürlich eine Spielerin besonders aufgefallen, wo in diversen Analysen von uns immer wieder mal die Rede war davon, dass sie vielleicht auf dieser Wingback-Situation in 3-5-2 oder wie das dann genau aufzählst, aber auch mal sicher mit einer Dreierkette ein bisschen verschwendet ist und vielleicht ihre Qualitäten nicht so gut zeigen kann, und die hat jetzt weiter vorne gespielt. Also, absolut. Da würde ich vielleicht schon noch schnell deine Gedanken dazu abholen. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede.
Absolut. Rede ist natürlich von der Iman Bönne, die endlich, kann man sagen, wieder auf ihrer, ja, Stammposition kann spielen, nämlich auf dem Flügel aussen, wo ja, gezeigt hat, dass sie nebst einem sehr bemerkenswerten Kampfeswillen, was sie speziell auch an der EM auf der rechten Außenverteidigerin-Position gehabt hat, dass sie dort einfach vielleicht noch mal ein bisschen mehr kann bieten. Ich glaube, der Beweis zeigt sie auch bei City immer wieder. Klar muss sie sich auch noch ein bisschen adaptieren, aber mit diesen Fähigkeiten, glaube ich, bin ich respektive mehr allgemein wahrscheinlich nicht die Einzigen, die sich das gewünscht haben und die zufrieden auf die Aufstellung geschaut haben, wo sie gesehen haben, dass sie endlich wieder, ja, ein bisschen weiter vorne anzutreffen ist. Wie ist es dir denn gegangen?
Ja, absolut gleich. Also ich habe ja das Team auch angeschaut und gedacht, hey, das sieht nach einer Aufstellung aus, wo man definitiv will offensiven Fußball zeigen, viel Offensivpower aufgestellt, auch viel Ballbesitz. Ich meine, klar, die Automatismen gegen vorne, die sind sicher noch nicht da. Das muss man sich auch eingestehen. Aber ich glaube, das kann man auch im ersten Testspiel mit doch, sage ich, einer eher revolutionären Aufstellung und Mindset und Taktikänderung. Aber als ich die Spielerinnen gesehen habe, eben Iman Bönne, Sonja Völmli, Riola Cemaili, Geraldine Reuter, Sidney Schertenleib, die alle gleichzeitig auf dem Feld sehen, das ja, macht jemandem, der gerne offensiv Fußball sieht, macht das Freude. Und das hat mir definitiv auch Freude gemacht. Und eben, dass da noch nicht gerade alles wunderbar funktioniert, auch das Goal ja eher glücklich zustande gekommen ist, ich glaube, da kann man jetzt am Anfang schon noch drüber wegschauen, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Und wie gesagt, also ich meine, die Elf ist tendenziell nicht die Elf, die man in einen Ernstkampf schicken würde. So, Noemi Iveli hat in der Innenverteidigung gespielt, wo das jetzt auch bei Frankfurt immer wieder spielt, wo aber trotzdem neu ist. Fairerweise ist ein spannender Ansatz, oder? Wenn du gerade auch speziell verfolgst, super den Ball hinten raus zu bekommen. Nebst dem, dass sie auch nichtsdestotrotz halt nicht regelmäßig spielt. Also sprich, der Rhythmus fehlt. Es hat auch sonst ein paar Elemente gegeben, wo ich denke, ja, da wird man sehen. Svenja Völmli hat sicher immer noch viele Fragezeichen, die hinter dieser Personalie stehen, weil sie halt immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt hat. Die Stürmerposition bei den Frauen ist auch noch nicht, glaube ich, so ganz klar besetzt. Also da gibt es sicher noch offene Fragen, aber gerade wegen dem ist es vielleicht auch gut gewesen. Und ich glaube, da dürfen wir vielleicht auch im SCV mal ein Kompliment machen, dass man gedruckt hat, den Wechsel zum Rafael Navarro noch durchzubekommen vor der Winterpause, respektive noch vor dem letzten Zusammenzug, um dort auch gerade wieder können die nächste Phase einleiten.
Ja, der Zeitpunkt finde ich sicher auch macht Sinn in dem Sinn. Du sprichst schon etwas Spannendes an. Ich glaube, das ist schon auch etwas, wo jetzt in dem System mit eben in dem 4-3-3 schon eine zentrale wird, ist die 9er-Position, wo ja jetzt an der EM teilweise von nicht unbedingt gelernten Stürmerinnen ausgeübt worden ist. Rioja Cemaili, Geraldine Reuteler. Ja. Das ist sicher jetzt nochmal eine zentralere Position. Also klar können sie es beide spielen, aber sie haben natürlich ihre Qualitäten auch auf anderen Positionen, noch mehr vielleicht sogar. Das wird sicher auch noch spannend sein, zu sehen, ob sich dort so eine Favoritin rauskristallisiert beim Rafa Navarro. Aber ich würde jetzt sagen, ich finde es einfach auch mal auf eine Art spannend, hier etwas Neues zu sehen und die Entwicklung dann zu verfolgen. Ich sage eben, vom Zeitpunkt her bin ich voll bei dir. Ob es dann auch erfolgreich ist, das werden wir natürlich sehen. Aber ich glaube, es macht auch mal schon mal so ein bisschen gespannt, wie es dann schlussendlich wie es wird. Man weiß, jetzt kommt etwas Neues, jetzt kommen neue Impulse. Und da hoffen wir natürlich alle, dass die auch erfolgreich sind. Und dann kann man natürlich im SSV unbedingt noch mehr gratulieren für die Entscheidung.
Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, würde ich sagen. Du hast in anderen Worten auch gesagt, es animiert zum Träumen. Wenn wir das jetzt ein bisschen produktiv will oder darf sehen. Und ich gebe dir total recht, ich bin wirklich positiv, was den Ansatz angeht. Nichtsdestotrotz kann das natürlich Hürden mit sich bringen, aber ich glaube, es ist ein guter Schritt, um das Kapitel Schweizer Frauen-Nazi auf die nächste Stufe zu heben. Und ja, vielleicht noch ein letztes zum Schluss, Till. Du hast Geraldine Reuteler noch angesprochen in einem Nebensatz, wo eben im Mittelfeld gespielt hat. Sie ist noch nominiert worden, und zwar zum MVP des Jahres bei den Sports Awards. Sicher zu Recht. Ich denke, sie ist die Schlüsselspielerin an der Schweizer Frauen-EM. Und dementsprechend, glaube ich, freuen wir uns vielleicht gerade noch ein bisschen speziell mehr, oder? Wenn wir sie auch noch bei uns haben dürfen im Gespräch, was man sich auch empfehlen kann. Und eben, wie gesagt, ist verdient, oder?
Ja, also absolut. Ich meine, nach diesem Jahr, nach dieser EM, auch nach dieser Saison, was sie gespielt hat, ist es fast alternativlos gewesen. Sie zu wählen, absolut verdient. Und das Gespräch, das bleibt wahrscheinlich für immer aktuell. Also das kann man jetzt noch nachhören, wo ihr zwei hier mit ihr geführt habt. Also das ist sehr empfehlenswert. Und ja, ich bin gespannt. Morgen eben das Spiel gegen Wales. Vielleicht auch gerade noch zu erwähnen, auch am Wochenende in der AWSL gibt es sehr spannende Match. Also spielen die ersten 4 Teams, um da gerade den Sprung in die nationale Liga zu machen. Servette gegen IB, erst gegen 3. Zürcher Derby, FCZ GC, 2. gegen 4. Also ja, auch hier Vorfreude, auf jeden Fall. Und dann hoffen wir, dass die Nazi da morgen noch einen guten Jahresabschluss anbekommt, dass wir da noch mehr sehen von diesem neuen System und dass wir den Schwung mitnehmen in die Winterpause.
fantastisch. Also der Scriptwriter von der AWSL hat sicher das ein oder andere richtig gemacht bei der Auswahl von diesen Partien am kommenden Wochenende. Und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Wir werden sicher auch nächste Woche nochmal kurz einen Blick auf das Spiel morgen gegen Wales werfen, auch wenn es rein faktisch wahrscheinlich nicht allzu relevant wird sein. Vielleicht gibt es trotzdem, und ich bin sicher, es gibt trotzdem noch das ein oder andere darüber zu berichten. Und ja, jetzt wollen wir wie von dir schon schön moderativ übergeleitet in die heimische Ligen blicken, und zwar oder in die heimische Liga blicken. Ja, AWSL ist ja Pause gewesen, und zwar auf die Super League von den Männern. Und dort sind natürlich auch wieder Spiele angestanden. Ist wieder für mich gefühlt, ich weiß nicht, wie dein Sentiment dazu ist, aber für mich ist es gefühlt wieder ein klassischer Super League-Spieltag gewesen. Und passt besser zu einem Super League-Spieltag als ein gutes als Derby, wo wir uns zuerst anschauen.
Ja, und was passt besser, was fasst die Super League halt wieder mal von diesem Jahr und vom letzten Jahr mindestens besser zusammen wie die Aussage oder der Fakt, dass wieder mal kein einziges Team hat, das zwei Siege nacheinander hat. Also, es ist wirklich, ja, ich bin jetzt wirklich, ich habe das Gefühl, ich sage es jedes Mal, nicht, dass ich da noch irgendwann jemanden anfange langweilen, aber es ist einfach unglaublich unvorhersehbar. Wir haben schon oft darüber diskutiert, ob das positiv oder negativ ist für die Schweizer Liga, aber ich glaube, was wir uns alle einig können sein, ist, dass es Spannung bringt und ja, auch in diesem Derby wieder ein spannender Match, wir alle gesehen haben. Aber es ist einfach schon immer wieder verrückt, die Liga.
Es ist verrückt. Es ist verrückt, oben wie unten. Es wäre / Sinn, Plätze gut zu machen gewesen, aufgrund von verschiedenen Resultaten. Jetzt aber mit Blick aufs Spiel vom FCZ gegen GC. Also, ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Sieg jetzt vollends verdient war, ehrlich gesagt. Also,
ja, also wenn man, es ist ein bisschen ein Spiel von zwei Halbzeiten gewesen, aus meiner Sicht. Also, ich glaube, in der ersten Halbzeit, wenn GC nochmal die gleiche Halbzeit gezeigt hat, in der zweiten, dann war es definitiv ein unverdienter Sieg gewesen, weil GC in der ersten Halbzeit haben sie wirklich viele Chancen gehabt, viel fürs Spiel gemacht. Offside-Goal, zwar korrekt, aber trotzdem viele Chancen kreiert. Mucci sehr aktiv gewesen. Die zweite Halbzeit war dann ein bisschen weniger gewesen. Darum vielleicht am Schluss einfach ein Spiel, das auf beide Seiten sicher hat können kippen. Aber GC, wo man sicher muss sagen, was nicht geschafft hat, die Leistung von der ersten Halbzeit weiter zu führen und sich so komplett gegen die Derby-Niederlage zu stemmen gegen Schluss.
Ja, was so ein bisschen auffällt, ist, also ich glaube, overall darf man schon sagen, dass das GC qualitativ vielleicht ein Ticken besser geworden ist als letztes Jahr. Aber mir denkt schon, da ist ein Pattern erkennbar. Also eben, dass man gute Momente hat oder wie in dem Spiel jetzt eine gute Halbzeit. Das ist jetzt gerade speziell auch in dieser Saison unter dem neuen Trainer Scheiblener ist immer wieder mal der Fall. Man ist auch regelmäßig, zumindest mal über eine gewisse Zeit oder auch über eine Halbzeit, sogar die bessere Mannschaft, aber man belohnt sich nicht. Und ja, gerade jetzt auch mit Blick darauf, dass Vinti gewonnen hat, ist es natürlich unheimlich ärgerlich, weil jetzt stehst du da, es ist heute der 1. Dezember und ja, passender könnte es eigentlich kaum sein, täglich grüßt das Murmeltier. Also es ist wieder sehr ähnlich alles wie letztes Jahr. Wo ich muss sagen, keine Ahnung, ist ein bisschen schade für GC, wo irgendwie leider doch tabellarisch zumindest oder punktetechnisch nicht ganz anbekommt, gute oder gefühlt bessere Leistung als letztes Jahr in Punkte umzumünden oder in Distanz nach unten umzumünden.
Ja, sehe ich genau gleich, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, stimme ich da absolut zu. Ich glaube, dass man mehr Qualität hat wie letztes Jahr, das sieht man. Ich meine, auch jetzt in diesem Spiel wieder Aspiensen eher überraschend schon zurück ist, was der für Ball bringt, was der für Eckball bringt, was der für Räume sieht. Also das ist definitiv einer von der grossen und freudmachenden Spieler in der Liga. Auch sonst eben die Chancen, die sie sich erarbeiten, das ist kein Zufall. Das hat man schon gegen FCB letztes Wochenende gesehen. Auch dort wieder übrigens die erste Halbzeit sehr stark. Oder ja, doch sogar wirklich sehr stark. Nicht irgendwie im Verhältnis mit letzter Saison gesehen, sondern einfach Fakt gut, stark gesehen. Aber nicht auch dort wieder die zweite Halbzeit nicht durchgezogen. Und ja, da kannst du noch so lange dich an dem heben und sagen, es ist besser als letzte Saison und es wird, man sieht mehr Ansätze, man sieht mehr die Idee vom Trainer, man hat mehr Qualität, aber die Punkte fehlen halt trotzdem. Und auch an dem Fakt führt kein Weg vorbei. Und ich glaube auch, wenn man sieht, was ein Team kann spielen kann, ohne jetzt die beiden Halbzeiten, also die erste gegen FCB oder die erste gegen Zürich, jetzt hier in absoluten Himmel zu loben, aber wenn man sieht, was da grundsätzlich möglich wäre, dann ändern sich halt auch irgendwie mit der Zeit wahrscheinlich auch der Anspruch an die Tabellensituation und dann steht man auf dem 11. Platz mit 14 Punkten und 5 Punkten Vorsprung auf Vinti halt immer noch in einer sehr heiklen Situation und darum ist wahrscheinlich niemand jetzt nach dem Derby oder nach dieser Woche mit dem Punkt gegen FCB und dieser Niederlage gegen Zürich, wo da irgendwie entspannt ist bei GC. Das haben wir ja auch nach dem Spiel dann noch gesehen. Zu dem können wir ja wahrscheinlich auch noch.
Ja, total. Also ich glaube, bevor wir den Schluss dann noch besprechen, ich glaube, auf der anderen Seite steht natürlich auch ein FCZ, wo auch eine der grössten Wundertüten ist in der Liga, wo man dann aber schon auch fairerweise muss sagen, trotz der besseren Halbzeit von GC, der ersten, was schon auffällt, ist, dass dann schon auch nochmal tendenziell ein bisschen mehr Qualität oder zumindest Erfahrung rum ist, wenn es dann hart auf hart kommt. Also ich denke, bei Qualität und Erfahrung an Steven Zuber, der viel angeschoben hat. Teils spielen sie ihre Aktionen dann nicht super aus, obwohl ich muss sagen, dass Steven Zuber oft eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen hat und dann die Folgeaktion nicht super fertig gespielt worden ist. Ich finde, der neue FCZ-Stürmer, also so neu ist jetzt auch nicht mehr, aber sagen wir, ein Begriff dürfte ja seit ein paar Wochen sein, der Kenny hat jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Spielen gezeigt, dass er eine Waffe kann sein. Ich denke jetzt auch gegen GC an die eine Aktion, körperlich robust, stark, oder? Wenn er den Ball annimmt, zwei, eine links, eine rechts, mit dem Rücken zum Goal und dann den Ball hinterm Standbein durchnimmt. Fantastische Aktion. Also dort finde ich, ja, von den Flügeln haben wir jetzt ja gar noch nicht geredet, oder? Dort hat der FCZ dann halt schon fairerweise eigentlich auch noch ein bisschen mehr. Dass er das Potenzial nicht ausschöpft vollends, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber gerade im 1-2 Head-to-Head gegen GC, so, da ist dann eigentlich streng noch mehr, denke ich, Unterschied vorhanden als nur das 1-0.
Ja, ich weiß, was man bei Zürich kann sagen, muss ich beim FCZ immer so ein bisschen auf dem Platz und neben dem Platz differenzieren. Auf dem Platz sind sie nach der definitiven Ernennung vom Ediger als Chefcoach sind sie ein Team, wo eins von den Teams, wo punktemässig am besten in Form ist. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen.
Ist natürlich auch deutlich besser. Das macht auch noch die Super League möglich, gell? Sind natürlich viel, viel besser.
Also sie saugen sich absolut an die Spitzengruppe. Ich meine, haben jetzt ein Punkt noch auf Top 6, vier Punkte auf der 4 Platzierte. Und wie du sagst, sie haben sicher natürlich Qualität. Ich glaube, Kenny, eben die Aktion, die ist sehr stark gewesen. Auch sonst natürlich ein Team von Qualität. Was ich dann einfach nicht verstand, ist, wieso nach einem Derby-Heimsieg dann plötzlich drei Spieler fürs nächste Spiel gesperrt sind von dem Team, das gewonnen hat, ein Derby. Also, Marcello und Gomencia sind ja, haben ja auf dem Feld noch rot bekommen. Jetzt heute ist noch ein Verfahren gegen Mariano Gomez eröffnet worden.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, der dritte. Also Mariano,
ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber wenn es ein Verfahren eröffnet wird, dann wird er wahrscheinlich jetzt auch gesperrt. Das ist einfach so ein bisschen ironisch und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich auch so auf das Storytelling eingeschossen, aber ich finde es einfach ein bisschen ironisch, dass du so eine Derby-Sieg kannst feiern und dann ausschlaggebend oder initiierend bist für von so einem Tumult, wo ja scheinbar von einer Provokation von Marcello ausgegangen ist. dass Emotionen rum sind, ist klar, aber dass dann drei Spieler von dir gesperrt sind, das macht einfach schon wieder so viele Baustellen auf und Diskussionen auf dem Nebenfeld. Man hat auch Videos gesehen aus den Katakomben, vom Canepa auch. Und ja, keine Ahnung, es wird einfach nie langweilig, auch beim FC Zürich nicht, auch wenn es sportlich eigentlich im Moment sogar noch gut läuft.
Ja, also der Lindrik Camberi, glaube ich, ist es gesehen, aber das finde ich relativ zutreffend formuliert hat und gesagt hat, da muss man erwachsen werden. Ich glaube, das gilt sicher im Fall von Marcello. Beim Gominenzi habe ich es nicht ganz gesehen und eben den Mariano Gomez habe ich gar nicht mitbekommen, dass das in einem Derby kann passieren kann. Nicht die rote, aber dass es dort einmal eine kleine Traube gibt, ist jetzt nicht etwas Neues in einem Derby. Aber klar, aufgrund vom Storytelling, wo der FCZ ja, seit mehreren Monaten, um nicht sogar zu sagen, ja, betreibt, dass das natürlich dort, ja, die Bock auf das haben, sich auf das einschießen, das ist natürlich auch klar. Und das hilft natürlich nicht. Fairerweise, am Ende vom Tag, eben, tragen auch sie, trägt der Verein ja auch viel zu dieser Dynamik bei. Und am Ende vom Tag wird trotzdem auf dem Platz abgerechnet, dort steht ein 1-0 zu buchen. Jetzt mal schauen, wie es gegen St. Gallen wird. Aber immerhin kriegen sie es an, die positiven Schlagzeilen, dass die sportlich halbwegs funktionieren, wird dann halt wieder ungemütlich, sobald es wieder schlechter wird. Und da trägt natürlich das, was du gerade angesprochen hast, das trägt natürlich auch dazu bei. Ja.
Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir doch zum nächsten Spiel. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so hoffentlich nichts vergesse, aber ich glaube zumindest von dem, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ein bisschen das unspektakulärste Spiel oder arm an grossen Schlagzeilen, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht siehst du das ja anders, aber Lugano und Sion trennen sich 1-2 unentschieden, bleiben beide knapp über dem Strich. Fünfte Lugano, sechste Sion. Hat jetzt für mich jetzt nicht so die grosse Story geboten. Oder wie siehst du das?
Nein, ich sehe es auch, sehe es ähnlich. Mit uns auch, dass die grundsätzlich in der Momentaufnahme sehr nah, nicht nur tabellarisch, sondern auch spielerisch sehr nah beieinander liegen. Ich habe jetzt den Eindruck, dass Lugano rein vom Potenzial sicher noch mehr kann, aber sie sind auch immer noch nicht so gefestigt wie vor einem Jahr, sage ich, in der Phase, wo sie der Titelkandidat Nummer 1 gewesen sind. Das Mojo, das haben sie noch nicht zurück. Fairerweise muss man auch sagen, ich finde, das Sion, das wir gerade aktuell sehen, das ist eins der stärksten Sion, die ich seit langem gesehen habe, wo diverse Spieler ja wichtig werden. Also wir haben in den letzten Folgen immer wieder mal vom Nivokasi geredet, vom Liam Chipperfield als Vorlagegeber. Das mal schießt das Goal. Also ich finde, sowohl für Sion als auch für Lugano ist es eigentlich ein okayer Punkt, weil Lugano kann mit einem blauen Auge raus im negativen Sinn und gegen Sion verlieren, weil es eine gute Mannschaft ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Sion in Lugano gespielt hat und in Lugano ist es nie einfach zu spielen. Und dann ist der Punkt auch okay, gerade auch wenn man 1-0 in Rückstand geratet. Also von dem her. Ja, bin mit der Reinig. Da gibt es nicht allzu viele Storys drüber. Außer der Renato Steffen, der verdammt lang weg war. Jetzt.
Ja, dramatisch. Sogar auf der Intensivstation gelegen nach dem Zusammenprall damals, wo er sogar noch rot bekommen hat. Ja, da wird sicher Lugano helfen, weil ja eigentlich vor der für sie englischen Woche einen guten Lauf hatten. Und jetzt daheim gegen St. Gallen verloren haben. Und jetzt das Unentschieden geholt haben. Also ich glaube, für mich, ich habe mir nur noch aufgeschrieben, dass der Gimignani natürlich einen Saufreistoß in den Winkel hält.
Ja, und erwarte ich jetzt, dass du den Fantasy hast?
Nein.
Hey, das warst du noch
nicht. Lugano-Spieler sind ein bisschen heikel.
Ja, okay.
Rotiert man immer noch ein bisschen zu viel, der Crocitorti, aber ja, Fantasy ist sowieso ein heikles Thema. Das macht mir nicht so Freude im Moment.
Macht es nicht so Freude? Macht zum Linus mehr Freude momentan?
Ja, diese Woche jetzt auch nicht unbedingt, aber generell definitiv, ja. zu viele schlechte Entscheidungen. Auch diese Woche wieder.
Ja, schlechte Entscheidungen sind ein gutes Stichwort. Bevor wir auf das kommen, vielleicht trotzdem noch schnell. Das hast du angesprochen und das ist vielleicht, finde ich, schon auch noch eine Story, die wir schnell anschauen müssen. Die Woche rein punktetechnisch ist für Lugano natürlich nicht gut gewesen, oder? Also, die Niederlage unter der Woche gegen St. Gallen, wo ich, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, nicht ganz verstand, wieso man nochmal das ganze verdammte Spiel muss spielen. Ich finde das easy unfair. Als auch dann eben das Unentschieden gegen Sion, wo aber vom Spiel aus, was es hergibt, okay war. Ich meine, da hat man ein bisschen Strecke gelassen. Dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, 6 Punkte wären jetzt nicht unmöglich gewesen, sage ich jetzt einmal. Mit den 6 Punkten wärst du Tabelle Zweite gewesen, nach dem gestrigen Spieltag oder nach dem Ende vom gestrigen Spieltag. Und ja, ich finde, das fasst dann auch relativ gut zusammen, wo Lugano gerade aktuell noch steht. Auch wenn der Trend immer noch nach oben zeigt.
Ja, sicher. Wobei, also, sehe die Punkte, aber
in der Saison. Ich gerade schlecht gerechnet.
Nein, es stimmt schon.
Nein, also, ich habe 6 Punkte zu 23 gezählt und einen haben sie ja gestern geholt.
Ja, wenn du 5 Punkte rechnest, dann wären sie auf 28 und St. Gallen hat weniger. Also, sie wären
stimmt,
schon Zweiter.
Stimmt, es wären Zweiter mit einem Punkt weniger. Okay, sorry, ja.
Aber das kannst du in dieser Super League halt bei fast jedem Team sagen. Ich meine, also wenn der FCB, der jetzt glaube 4 Spiele in Folge gewonnen hat, hat der oder IB. Aber ja, ich sehe schon die Punkte. Schlussendlich, weil Lugano hat sicher den sehr schwachen Saisonstart immer noch, ist auf dem Weg, den auszumerzen, hat er teilweise schon ausgemerzt. Diese Woche war sicher eh wieder ein Rückschlag gewesen. Aber jetzt in diesem Spiel gegen Sion hat man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an den zwischenzeitlichen Lauf können anknüpfen können. Wem sie sich sicher dankbar sein können, auch in diesem Spiel wieder, ist der Saipi im Goal. Fischt wieder
ein paar ja, ganz gute. Ja,
der ist der wird es im Defu schwer machen, wenn der wieder zurückkommt.
Ja, das wird sicher auch nochmal eine prickelnde Geschichte, wenn es so weit ist. Ich glaube nicht, dass es so eine klare Geschichte ist und ich glaube auch, dass die Situation, wo der Saipi jetzt drin steckt, er nicht allzu viel kann verlieren, auch wenn er es gerade grossartig macht. So, das muss ich auch sagen, aber wenn dann der Druck wieder von außen kommt, aufgrund von einem Konkurrent, der auch den Anspruch hat, das Eins zu sein, Wollen wir mal schauen. Aber gut, Hill, dann lass uns doch das Spiel weiterspringen. Und ja, beim Football, liebe Grüße an alle Football-Fans, würde man wahrscheinlich sagen, das Trap-Game vom FC Luzern anschauen. Das Trap-Game, wieso? Weil Luzern daheim gegen Winterthur gespielt hat und man durchaus den Anspruch dürfte haben, dass die das gewinnen. Dem ist aber nicht so gewesen. Im Gegenteil, sie verlieren relativ deutlich und so wie ich das Spiel gesehen habe, auch ganz okay mit 1-3.
Ja, Luzern, auch eine weitere Wundertüte. Wobei es in diesem Jahr, muss man sagen, gerade daheim nicht so eine Wundertüte ist. Ich habe jetzt gerade noch spontan die Heimtabelle aufgemacht. Also in der Heimtabelle ist man zweitletzte. 2 Punkte mehr wie Vinti, also nur 7 Punkte aus 8 Spielen geholt daheim. Das ist aus meiner Sicht doch recht ungewöhnlich für den FC Luzern. Ich weiss nicht, ob die Statistiken das belegen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weil Luzern eigentlich schon auch mit der Unterstützung im Heimstadion immer schwierig zu verspielen ist auswärts. Diese Saison klappt das irgendwie nicht. Ich meine, wir haben die letzten Wochen oft von diesen Vorsprung geredet, was sie noch aus der Hand geben. Und jetzt verliert man sogar daheim gegen die Tabellenletzten. Ist jetzt auf dem 9. Platz. Also, ich weiss nicht, ob man da schon von einer Krise reden kann, aber es ist einmal definitiv nicht der Erwartung entsprechend. Das kann man, das so weit auf den Test würde ich mir jetzt schon wagen. Auch wenn man jetzt die Formkurve anschaut. Und wenn man sieht, was die für ein Potenzial haben, was sie auch schon in der Offensive gezeigt haben, mit ihren vielen Goal, dann kann man es eigentlich, ja, jetzt das auf die Defensive zu schieben, ist es einfach wahrscheinlich, aber man kann es sich fast nicht ganz erklären, wieso die so irgendwie es nicht anbekommen, eine gewisse Konstanz, Resultat und formmäßig anzubekommen.
Ja, also ich glaube, das hat viele Gründe. Zuerst mal, denke ich, muss man sicher sagen, dass die Mini-Krise, wenn du so willst, dass die natürlich zu einer Unzeit kommt, weil man gerade drauf und dran ist, den Vertrag mit dem Mario Frick zu verlängern. Die Signale sind von beiden Seiten so, dass man, glaube ich, gerne weitermachen miteinander. Wie du ja sicher gehört hast, habe ich persönlich meine Zweifel daran, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber einfach jetzt mal so grundsätzlich, glaube ich, ist es natürlich jetzt gerade nicht so gemütlich oder ist die Mannschaft aufgrund der Resultate gerade aktuell nicht so gefestigt. Das mal vorweg. Und dann ja, sind es verschiedene Faktoren, wo man kann darüber diskutieren kann, ist es der Reife, der fehlt, ist es die Base von gewissen Spielern, die vielleicht auch schon in gewissen Spielen super performt haben. Ich bin mir bei Mario Frick auch nach wie vor nicht sicher, ob er wirklich so ganz happy auf der Stürmerposition ist. Es ist schon auch ein Fakt, dass beim FCL ja, verhältnismäßig, und das war in der letzten Saison eben auch schon so gewesen, nicht zwingend der Stürmer der Topscorer ist. Würde jetzt mal behaupten, der ehemalige Stürmer Mario Frick findet das nicht so geil. Ich würde mich sehr überraschen, wenn schon. Ja, und dann, keine Ahnung, kannst du halt auch mal gegen Vinti ins offene Messer laufen. Was ich aber finde, wo das sehr mutig gemacht hat jetzt in dem Auswärtsspiel, jetzt gerade wenn wir auch noch den krassen Kontrast von dem Spiel gegen IBE haben, klar, das ist sicher nochmal ein Gegner mit mehr Qualität gewesen, aber dort sind sie ja eigentlich in einer Schockstarre gewesen in der ersten Halbzeit und jetzt gegen Luzern, wo auch kampfbetont spielen kann, finde ich, sind sie sehr mutig auftreten.
Ja, also ich glaube, bevor wir zu Winter kommen, ich glaube, das verstand die Punkte von dir. Gleichzeitig, ich meine, Adrian Gürbic, der jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, der hat 5 Goal. Ferreira mit 19 hat auch schon 5 Goal. Die Giusto 6 Goal, 7 Vorlagen. Also die verteilen die vielen Goal, die Offensivspieler, die scoren ja grundsätzlich schon. Aber vielleicht ja. Also ich weiß jetzt nicht, wieso das Wochenende, ehrlich gesagt, also das habe ich, muss ich Klammer aufmachen, auch aus Fantasy-Gründen nicht ganz verstanden, weil ich den Gürbic verpflichtet habe. Aber wieso jetzt Carveina aufstellt, wo jetzt das Jahr noch kein Goal gemacht hat, gibt es vielleicht eine Erklärung, die ich nicht weiß, aber es hat mich zumindest überrascht. Aber ich sage jetzt an der Offensive, auch wenn nicht der Stürmer der Topscorer ist, ich glaube, das ist im Moment mit dem drittbesten Sturm irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die Baustelle ist, ehrlich gesagt.
Dann lass mich noch ein bisschen erläutern. Sorry. Also du hast schon 4 Spieler aufgezählt, 2 davon sind nicht gelernte Stürmer.
Haben aber fairerweise die. Ja, sorry, lass die. Sind haben auch schon Stürmer gespielt, aber ja, nicht gelernt.
Ja, also, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja.
Und da muss ich dann schon auch sagen, also speziell mit Bezug auf die zwei, also speziell mit Bezug auf Ferreira als auch auf Matteo Di Giusto, das sind alles, also vieles davon sind keine herausgespielten Goal. Nach einem Muster Luzern. Das ist oft, sowohl beim Di Giusto als auch beim Ferreira, klar, kriegen die den Pass und so, oder wird das in einem Ansatz, probiert man das rauszuspielen. Aber grundsätzlich ist auch immer viel individuelle Qualität. Ich glaube, da geht meine Kritik so ein bisschen an, dass man, finde ich, nicht immer klar versteht, was genau das Offensivspiel vom FCL ausmacht. Also die Handschrift. Klar, es ist gut, ja, du hast recht, sie schiessen nicht wenig Goal. Die beste Offensive, wenn du es so sagst, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber das zeigt ja, dass man Goal schießt. Beim FCL weiss ich einfach nie recht, wie sie die machen. Sie machen sie, aber wie genau, weiss ich nicht so recht, wie sie zu denen kommen. Und es ist auch, wenn du schaust, ich meine, keine Ahnung, ein Drittel von allen Spielen laufen sie im Resultat hinter drei, was das Spiel sowieso auch schon wieder ganz anders macht. Dort ist mir einfach, keine Ahnung, dort fehlt mir eine klare Linie, um zu sagen, okay, ich finde es überraschend, dass der FCL irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt?
Ja, ich meine, ich verstand, was du meinst, würde aber gleich irgendwie ein bisschen dagegen heben, dass, wenn du, vielleicht um es nochmal die Klammer ganz aufmachen, nach dem, was jetzt die letzten Jahre doch ziemlich konstant ein bisschen gegen aufgegangen ist, gerade letzte Saison auch in der ersten Hälfte teilweise vorne mitgespielt, auch Tabellenführer sogar gewesen. Also ich würde, nicht mich wunder, aber ich nehme an, gewisse Luzern-Fans haben in dieser Saison vielleicht sogar mit dem nochmal einen Schritt weiter geträumt. Und ich sage die Offensive, gerade auch mit dem Zuzug von Di Giusto, der eine herausragende Saison spielt, rein scorermässig, und den anderen Leuten vorne, die Goal machen, ich würde das nicht als die grösste Baustelle bezeichnen. Also, ich will nicht sagen, dass du das gemacht hast, aber wenn du zweimal 2-0 noch angegeben, ich glaube, über 80% der Gegengoal in der zweiten Hälfte bekommst, jetzt auch wieder wie am Wochenende gewinnt die dem Gegner die Ball dermassen vor die Füsse legst, dass sie gefühlt nur noch reinschieben müssen, dann sind es mehr zu viele Fehler sicher, aber irgendwie auch, das ist jetzt halt wieder so eine Floskel, irgendwie mental einfach irgendwie auch etwas, wo nicht ganz funktioniert. Also dass einfach vielleicht auch das Selbstvertrauen nicht da ist, dass man sich eben auf die Stärken, die aus meiner Sicht auch gemäss Statistik in der Offensive liegen, kann vertrauen. Also, dass die Goal dann, ich glaube, alle drei, also das Foul vor dem Freistoß, übrigens auch ein schönes Goal, aber das Foul vor dem Freistoß, ich meine, das 2-1 an Hunzug ist ein absolutes Geschenk, dort gegen hinten verlängern, weiß ich nicht genau, wieso du das machst mit dem Kopf. Also, irgendwie, es ist mir einfach zu wenig, irgendwie.
Ja, du hast natürlich recht. Es ist ganz klar, dass der FC Luzern vor allem in der Defensive oder im Verbund gegen den Ball Mühe hat. Das bestätigt auch der Fakt, dass sie kein einziges Mal bis jetzt in dieser Saison zweimal hintereinander gewonnen haben. Wo auch die Punkt irgendwo durch unterstricht, dass Mentalität gerade irgendwie schwierig ist. Aber ich finde es trotzdem schwierig. Also, keine Ahnung, letztes Jahr hat man immerhin noch gewusst, dass man mit dem Klitsche einen der besten Konterstürmer oder Konteroffensive von der Liga hat. So. Und auch wenn Luzern immer wieder zurückkommt und noch einen Punkt heimbringt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, weißt, also klar kannst du den Fehler, wenn du nicht gewinnst, respektive wenn du immer wieder Goal bekommst, kannst du schon, musst ja logischerweise zuerst in der Defensive suchen. Finde ich jetzt aber auch, jetzt stellt sich die Frage, reden wir jetzt von der Viererkette und dem Goalie, oder gehört da auch wieder die ganze Mannschaft dazu? Und ja, dort sind, finde ich, nach wie vor die Fragezeichen da, wo ich auch irgendwie das Gefühl habe, weiss jetzt nicht, ob die Entwicklung unter Mario Frick den nächsten Schritt kann gehen.
Ja, also was ich so, ich meine, diese Saison ist es ja eher so, dass sie Führungen aus der Hand gehen. Letzte Saison haben sie ja auch teilweise, also vermehrt noch Moral zeigen, sind zurückgekommen. Das war dann immer so ein bisschen abwechselnd. Ich meine, jetzt haben sie vor dem Spiel zweimal 2-0 hergegeben, einmal 2-2, einmal 3-2 verloren. Jetzt gegen Vinti machen sie eigentlich zu einem moralisch perfekten Zeitpunkt vor der Pause noch 1-1. Könnte aus der Halbzeit rausgucken gegen Vinti, der gerade 5 Kisten von IB bekommen hat, und den Heimsieg einfahren, aber schaffen es nicht und schenken dem Gegner die Goal. Also irgendwie, ja, jetzt auch wieder Zeit gedacht, aber ich sage jetzt, die Pauseanspruch von Mario Frick, die hat einmal nicht wirklich die Früchte getragen, die sie hätte sollten oder die sie vielleicht hätte können.
Das ist doch noch ein fairer Punkt zum Abschluss. Der Mario Frick gilt ja auch als Motivator, als Treiber, als starker Charakter. Das ist jetzt eine polemische Frage, wie man sie sonst in dieser Art und Weise selten stellen oder darüber diskutieren im Podcast, aber man redet ja gerade auch im Weltfußball von Beispielen, wo man irgendwann das Gefühl hat, es nutzt sich ab. Und da ist sicher das beste Beispiel der Jürgen Klopp oder so. Könnte das vielleicht auch sein, dass der Anspruch von Mario Frick sich der Mannschaft abnutzt oder abgenutzt hat langsam?
Also rein zeitlich wäre es natürlich erklärbar. Ich meine, die sind jetzt lang zusammen. Ja, ich kann die Frage in dem Sinne nicht beantworten. Ich hocke nicht in der Garderobe, aber sage gewisse, gewisse Tendenzen gibt es schon, die für das sprechen. Und wenn es nicht das ist, dann würde es mich wundern, was es denn ist.
Ja, ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ja. Also, ich meine, das ist ja auch der Aufruf da, wie an alle anderen Fans von Teams auch. Ich meine, wir haben viele Luzerner, die zuhören und immer wieder mal den Austausch mit uns suchen. Was denkt ihr denn, an was es liegt? Ich habe noch ein Beispiel gehabt, sorry, ich will jetzt nicht zu lange hier unbedingt, aber das wollte ich noch bringen. Wir treffen Stürmer Till. Der Lars Williger ist vor 2 Jahren noch, blöd gesagt, der Alessandro Vogt von dieser Saison gewesen und spielt einfach überhaupt keine Rolle mehr. Also weißt du, was ich meine, oder?
Ja. Ja, ja. Ist es so? Ist es so? Ich bin jetzt gerade noch am Spicken. Er ist nicht mal reingekommen. Das Wochenende.
Ja, das ist schon, also er hat auch immer wieder mal mit kleinen oder grösseren Verletzungen zu tun gehabt, aber der ist nicht unangefochten. Alles andere. Also ich habe eher den Eindruck, dass der Frick auf den Gurbitsch setzt. Ja, wo man dann auch wieder so findet, okay, grundsätzlich hast du ja dann trotzdem einen, der für dich als Innerschweizer sehr relevant müsste sein und auch schon bewiesen hat, dass er Ansätze hat. So. Aber ja, komm, machen wir den Deckel drauf da bei dem Spiel.
Moment ist er alles andere als, ist genau das Gegenteil. Also,
das ist ein Randnotiz.
Julian Vonmoos verletzt und es ist Julian Vonmoos, Gürbic, Carveina, Dings, Spadanuda, die sind alles im Moment in der Rangordnung, glaube ich, vor ihm, so wie es der China geht. Ja. Aber vielleicht zum Abschluss noch schnell Vinti.
Ja, okay, fair, sorry.
Oder das, hast du noch etwas zum FC?
Nein, den Vinti müssen wir natürlich schon auch noch ein Kränzchen winden, da hast du absolut recht.
Also auch da wird das Wort moralisch vor allem. Also ich glaube, Auswärtssieg der erste die Saison, da hat man auch gesehen, logischerweise, dass der wieder die Lebensgeister wieder mal ein bisschen geweckt hat. Capino, der wieder seine Saves hat, und er gerade in der UFO-Jagd letztes Jahr oft gehabt hat. Also,
finde ich geile Goalie, by the way.
Vinti natürlich.
Ich finde geile Goalie. Ich finde, er hat mehr Licht als Schatten. Ich finde ihn deutlich besser, als er oft gemacht wird. Aber ich finde, der gibt dem Winterthur auch ein gewisses Profil, nicht zuletzt logischerweise mit dem Interview, das er nach dem Spiel gegen Ibe gemacht hat, aber auch sonst. Ich finde, der hat schon auch so ein bisschen die Hexer-Vibes. Und Winterthur hat jetzt gerade auch speziell in diesem Spiel mal wieder ein bisschen ein Gesicht bekommen, wo ein bisschen vielseitig ist, oder verteilt über mehrere Spiele. Und das finde ich sehr positiv, auch was die Spannung angeht für einen Abstiegskampf.
Gut, ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir doch zum Highlight. Hey, SRF Highlight.
Definitiv.
Ich wollte noch nachschauen. Also ich habe jetzt ins Spiel reingeschaut, gegen Schluss vor allem. Aber dann habe ich nochmal die SRF Highlights angeschaut. 11 Minuten. 11 Minuten SRF Highlights. Servet gegen IB. Zu Recht. Was ist das für ein Match gewesen?
Ja, 11 Minuten Highlights, aber auch völlig zu Recht. Das Spiel habe ich wirklich voll und ganz gesehen. Und also ich glaube, anfangen dürfen wir mal an dem Punkt, dass man kann sagen, das ist ja mal wirklich wieder Werbung für Schweizer Fußball gesehen. So klassischer kann man es eigentlich glaube nicht sagen. Zumindest was das Resultat angeht. Es war ganz ein geiles Spiel zum Schauen.
Sage ich für Schweizer Offensivfußball definitiv. Für den neutralen Fan, der einfach will Goal sehen, auch. Für den Defensiv- und Taktikfanatiker unter uns wahrscheinlich eher nicht. Gerade auch von den Fans auf beiden Seiten. Da hat es wahrscheinlich einiges an Haaren raufen gegeben. Aber ja, also 4-4, das gibt es nicht oft. Und vor allem auch mit dem Hin und Her, mit Servet zweimal vorne und am Schluss machen sie noch das 4-4. Also definitiv ein geiler Match gesehen, zum Schauen.
Ja, fantastisch. Und also ich glaube, bevor wir auf die kritischen Aspekte in diesem Match kommen, wo du defensiv zu Recht ansprichst, müssen wir aber zuerst glaube schon auch mal die Highlights aus diesem Match noch ein bisschen anreissen. Weil ich kann mich an keins von diesen 8 Goal erinnern, wo nicht irgendwie in der Entstehung wirklich geil rausgespielt war. Also wirklich nice gsi. Auch Servet für mich sehr überraschend druckvoll können mithalten, wo Ibe kurz vor der Pause den Ausgleich schießt, denke ich, okay, das wird ein Verriss in der zweiten Halbzeit, das ist nicht passiert, also auch wenn Ibe in Führung geht, aber Servet hat trotzdem dagegen gehabt und auch Schwächen offenbart von Ibe, wo jetzt nicht neu sind, aber wo man wieder mal gut können sehen. Also ich finde schon, da ist extrem viel dabei gewesen, wo sehr, sehr interessant war.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn wir beim Positiven anfangen, da gibt es ein paar Spieler zum Rausheben. Also bei Servet ist Aye in Topform. Gimeno macht, wie lange haben sie gesagt, irgendwie 1,5 Jahre kein Goal und dann 2. Aber trotzdem, dass du zu Recht sagst, dass Servet die Goal auch gut rausgespielt hat, für mich, ich meine, das Goal vom Hatscham.
Ja, das ist... Aus der Offensive Brille ist es natürlich fantastisch zum Zuschauen und wenn es dann schießt, defensiv ja, ist das Vorzeigebeispiel dafür, wie man nicht verteidigen
sollte. Ja, aber absurd. Ich meine, im letzten Match gegen Vinti 2 Assists und 1 Goal. Und jetzt, also eben, meine ich bin positiv in der Offensive. Also so ein Goal, Mamma mia. Also, crazy Goal. Absurdes Goal von einem Linksverteidiger. Aber ja, das sagt man ja, liest man ja auch öfters, dass bei ihm sich halt so ein bisschen Licht und Schatten abwechseln. Teilweise auch im gleichen Spiel mit Offensive und Defensive, aber es wird Offensive bleiben. Also, wenn da irgendwelche Scouts im Stadion gesehen sind, vielleicht auch solche, die denken, hey, lassen wir den doch einfach auf dem Flügel spielen oder so. Ja, dann werden sich die Transfergerüchte, die da auch schon rumgeschwirrt sind, die werden sich wahrscheinlich verstärken. Ein Kollege von mir und hoffentlich auch in dieser Folge treue Hörer sagt, er wechselt für 20 Millionen plus in die Premier League.
Ja, also dass so ein Auftritt Begehrlichkeiten weckt, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Wie du es schon angedeutet hast, hat es die ja auch letztes Jahr schon gegeben, die Gerüchte. Ich bin auch bei dir, ich finde, bei ihm ist auch viel Licht und viel Schatten auch. Also, wo das Offensivspektakel ist, ist auch oft ein bisschen fahrlässiges, würde ich es jetzt mal nennen, Abwehrverhalten, wobei man fairerweise muss sagen, dass er eigentlich in den ersten Spielen unter dem Jerry Seoane auch dort deutliche Aufwärtstendenzen zeigt. Ja, und dann offensiv, ich finde, also wenn man schwätzt, sagt man oft, dann nimmt kein Platz vor das Maul. Und der Hatscham spielt ein bisschen so, finde ich. Aber dann auch, also es sind positive wie auch dann mal einer drüber. Also der hat nochmal eine Aktion irgendwann am Schluss, wo es 4 Optionen gab, die zum den Deckel drauf machen, wenn er ihn überspielt und er findet sie nicht, weil er einfach bis ins 16er rein will laufen.
Ja, sicher unkonventionell.
Ja, das trifft auf jeden Fall. Unkonventionell sicher auch die Abwehrleistung von beiden Teams. Wobei ich jetzt muss sagen, bei Servet hat es mich jetzt nicht überrascht. Ich meine, mit IBE ist eine sehr potente Offensive auf Servet getroffen. Gleichzeitig, wenn man jetzt vor dem Spiel gesagt hat, dass Servet IBE 4 einschenkt, muss ich auch sagen, hat die wahrscheinlich gedacht, okay, entweder der verfolgt Super League nicht oder der ist spielsüchtig oder so. Also da bin ich schon auch überrascht gewesen, wie krass sich Ibe vor allem über die Seite und in der Luft über die Tölpeln lassen hat. Also das hat ich nicht erwartet.
Ja, also du sagst, ein denkbar schlechtes Comeback vom designierten Abwehrchef Gregory Wüthrich. Der hat gegen Aston Villa unter der Woche hat er, glaube ich, ein paar Minuten bekommen und jetzt wieder von Anfang an, wenn es mir recht ist. Und Ja, schon ein bisschen auch auf ihn geachtet. Du sagst so in der Luft und mit diesen ganzen Flanken, gerade speziell an die beiden Aktionen vom Mraz am Schluss. Da sieht er schon auch nicht gut aus. Bin ich mir zwar, jetzt, wo ich es sage, gar nicht mehr sicher, ob er dort dabei war. Aber ja, auch mal schon ein paar Mal gedacht, naja, noch nicht so ganz im Schwung wieder. Aber was ja auch ein bisschen erklärbar ist nach so einer Verletzung. Aber ja, die Goal von Servet, die sind teilweise schon sehr einfach zustande gekommen.
Ja, und also es hat für einmal, und das ist etwas, was wir letzte Woche noch gelobt haben, gegen den Ball jetzt zwei, drei Mal unter dem Seoane sehr aggressiv gewesen und da bei jedem Goal eigentlich gerade das komplette Gegenteil. Also bei dem einen Flippo-Goal habe ich wieder Eindruck gehabt, so Ibe ist so da gewesen, ja Jungs, hau den jetzt endlich rein, oder? Wir müssen es selber noch machen. Was mich ein bisschen irritiert hat, wie gesagt, ich glaube, das Momentum ist nach der ersten Halbzeit bei Ibe gewesen, hat sich ja dann auch bestätigt und ja, dass sie dann nicht den Deckel haben können drauf machen, spricht sicher für Servet, der nicht zurückgesteckt hat. Auf der anderen Seite auch dafür, dass bei Ibe, wo ich grundsätzlich würde sagen, die sind auf einem guten Weg, nichtsdestotrotz noch nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ja, vielleicht, was man zum Schluss noch muss sagen zu diesem Match, ich meine, nebst dem Fasnacht, der natürlich auch in Topform ist, bei dir, der regelmässig töpft, Alvin Sanchez, absolut frecher Transfer. Also, dass das so schnell so einen Impact hat, das könnte absolute Gamechanger werden, die Saison, wenn er da reingezirkelt hat, hat mich an die letzte Saison bei Lausanne erinnert. Die Flanke auf Bedia auch top.
Ja.
Absolut frecher Move.
Ja, das Goal ist wirklich eins, wie er schon ein paar so geschossen hat. Und auch einfach als Schweizer Fußballfan freut es einem natürlich einfach mal primär, wenn ein Spieler, der definitiv die Liga attraktiver macht, zurückkommt, relativ zügig jetzt schon wieder Impact hat. Nichtsdestotrotz, jetzt auch gerade nochmal dort der Verweis, auch ans Hatscham-Goal. Ich glaube, dort muss man noch ein bisschen abwarten, aber dass er die Fähigkeiten hat und für IB, wie du es richtig sagst, ein Gamechanger kann werden, das steht sicher absolut außer Frage.
Gut, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, auch bei IB und natürlich auch bei Servet, wo ja vielleicht zum der Vollständigkeit das auch noch sagen, tabellarisch auch trotzdem sicher, ja, wahrscheinlich, wenn du vor dem Match jemanden gefragt hast, gewonnenen Punkt, noch nicht so gut dasteht, die sind drittletzte.
Hey, die haben am zweitmeisten Goal bekommen, von allen Mannschaften.
Ja, darum stehen sie dort unten.
Die haben zwei Goal mehr bekommen als GC, die haben 31 Buden schon kassiert.
Ja. Ja, und Ibe hat es verpasst, die wären ja, zwar auf dem Goalverhältnis, stimmt es nicht ganz, aber die hätten auch mal mit St. Gallen gleichgezogen, mit einem Sieg. Aber ja, ich glaube generell geht die Kurve, auch mit der Leistung unter der Woche gegen Aston Villa, zeigt sicher nach oben, aber ja, dort ist die Baustelle im Moment sicher, also jetzt gerade in Dänemark gegen Servet, die Baustelle ist sicher in der Defensive, weil die Offensive, die ist sehr on fire im Moment.
Gut.
Aber gut, gehen wir doch noch zum zweitletzten Match.
Yes, unbedingt. Und zwar ist das Lausanne Sport, wo Thun das erste Mal in dieser Saison die zweite Niederlage am Stück beschert. Ich muss sagen, mit diesem Match habe ich mich auch noch ein bisschen intensiver befasst im Vorfeld, wenn ich mir also eben genau die Frage gestellt habe, findet Thun gerade wieder zum Siegen zurück? Oder stolpern sie in Lausanne über die nächste Hürde. Am Ende ist es ja, genau das geworden, obwohl es am Schluss noch kurz knapp geworden ist.
Ist das jetzt die Base, die wir fast schon ahne beschworen haben, die Thun jetzt hat?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also gerade speziell letzte Woche, wo sie gegen Lugano verloren haben, vor all diesen Matchen, wo sie jetzt wie im Beispiel von letzter Woche gegen Lugano und auch sonst gespielt haben, ist sicher die Niederlage gegen Lugano ein Spiel gewesen, wo eher weniger zu denen gehört haben, die sie können verlieren können als andere. Also ich finde, das war eigentlich ein guter Auftritt gewesen. Jetzt gegen Lausanne, ja, ist es halt auch auswärts. Hat Lausanne auch schon diverse Mal gezeigt, dass es nicht einfach kann sein, wenn es passt. Wenn man fit ist, wenn der Matchplan aufgeht. Ist eine Wundertüte, aber jetzt in dem Fall ist es gegen den FC Thun aufgegangen. Von einer Base, das ist, finde ich, kann man, der FCB hat eine Base, aber bei Thun finde ich jetzt nicht, dass man doch von einer Base schwätzen kann, oder du schon?
Das ist das einzige Team in der Super League, das zwei Matches in Folge verloren hat, also als Tabellenführer. Das ist eine Krise.
Ja, gut. Aber nein. Das ist auch Super League. Das ist auch wirklich Super League. Aber ja, crazy Statistik. Das einzige Team, das verloren hat.
Ja.
Zweimal hintereinander. Da siehst du, was Momentum alles kann ausmachen kann, wenn du im richtigen Moment einziehst. Sie sind ja immer noch 3 Punkte vorne, wenn du das noch vergleichst. Aber ja. Nein, aber
sicher. Das meist natürlich ironisch. Also ich meine, dass das Thun wird Spiel verlieren, das ist klar gewesen. Es kommt dann immer auch ein bisschen auf die Art und Weise darauf an, wie du sie verlierst. Und da haben sie sich jetzt nicht schlecht verkauft, auch in beiden Matchen, die sie jetzt verloren haben. Darum ist das sicher immer noch absolute Ruhe vorhanden. Jetzt haben sie nächste Woche Luzern, da haben wir vorhin darüber geredet. Es wird sicher auch spannend zu sehen, wie sie sich dort tun daheim. Gegen Luzern, wo wir vorhin lange darüber geredet haben, was sich auch schwer tut. Aber nein, von einer Krise natürlich nicht. Und von einer Base vielleicht eine kleine, aber auch nicht wirklich. Und ich meine, eben, es sind ja auch das ist wieder ist auch wieder ein bisschen. Es hat auch nicht müssen eine Niederlage geben. Sie haben sich gut verkauft.
Ja, eben. Und dass du so ein Match auch mal verlierst, liegt in der Natur von der Sache. Also, da muss man schon auch realistisch sein und sagen und sehen, wo der FC Thun herkommt. Und wie gesagt, sie haben auch schon ein Match gewonnen. Also, der Bertone hängt mir, wenn es recht ist, in Genf und einer ins Kreuz, guter Freistoßschütz hier oder her. Aber passiert das nicht, kostet auch mit einem Punkt und nicht mit drei Heimen. Und dass das irgendwann einmal kehrt, auch wenn es nur für einen Moment ist oder wenn es die Momentaufnahme von jetzt gerade ist, das ist ab 10 gesehen, das spricht aber nicht dafür, dass Thun jetzt schlecht geworden ist oder so. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass gegen den FC Luzern da eine Reaktion könnte kommen und ich denke, dass der Gegner auch sehr dankbar ist, daheim vor allem.
Und gegen Lausanne spielen sie 40 Minuten in Unterzahl.
Das kommt noch dazu.
Gelb-Rote.
Ja. Also von dem her, nein, dort alles beim Alten. Ich mag das sehr. Also ich finde, entweder der Mauro Lustrinelli kommuniziert das sehr konsequent oder die Kommunikationsabteilung vom FC Thun macht einen guten Job, aber die sagen immer das Gleiche nach einer Niederlage oder nach verlorenen Punkten, nämlich, dass man die Woche wieder sauber muss arbeiten und dass es schon gut kommt. Und auch wenn das floskelmässig tönt, ich finde die Art und Weise, wie sie spielen oder wie sie eben auch explizit mal einen Match verlieren, die gibt das auch her. Von dem her, also ich rechne fest damit, dass du nicht wird einbrechen vor der Winterpause zumindest.
Gut, die haben es gehört. Hey, dann gehen wir doch zum letzten Match.
Zum letzten Match oder zum Leckerbissen vor dieser Runde.
Ja, ich kann gar sagen, im einzigen Match ohne Goal an diesem Wochenende, aber sicher nicht arm an Stories.
Ja, also ich glaube, rein Till, was unsere Story angeht, wäre es alles andere als richtig, wenn ich jetzt hier anfangen würde, weil du bist im Stadion gesehen, du hast das nochmal ein bisschen näher erlebt. Ich habe es am Fernsehen gesehen. Was ist denn die Headline von diesem Spiel für dich, wo so nahe dran war, wenn du jetzt auf gestern zurückschaust?
Ja, also ich glaube, die Headline die ist ziemlich offensichtlich. Dass einfach die Chancenverwertung beim FCB jetzt in diesem Spiel wahrscheinlich so unglaublich war wie schon lange nicht mehr. Also man kann über die letzten Match das Gleiche sagen. Man kann über Genk auswärts unter der Woche das Gleiche sagen. Man kann es gegen Lugano sagen. Gegen GC sogar auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen weniger. Aber so fest wie gegen St. Gallen, das ist wirklich teilweise unglaublich gewesen. Also ich habe, glaube noch nie so oft gedacht, den kannst du fast nicht machen. Yeah. Wie an diesem Match. Also in der zweiten Halbzeit mit dem Penalty, mit diesen ganzen Doppel- oder Dreifachchancen. Ich glaube, es hat drei Aktionen gegeben, wo es eigentlich zwei- oder dreimal ein Goal geben bis in die Nachspielzeit rein. Das hast du auch in den Interviews noch gesehen, dass das Thema Nummer eins ist, die Chancenverwertung. Und jetzt auf das Spiel bezogen, finde ich jegliche Diskussion über Aufstellung oder Personalien finde ich unnötig, weil diese Chance, die musst du jetzt einfach machen.
Ja, aufgrund von der extremen Fülle an Chancen kann man das jetzt mal ausnahmsweise nicht anführen als Aspekt, was sonst in der letzten Woche aber auch immer wieder mal ein Thema war. Nichtsdestotrotz finde ich, muss man vielleicht mit Blick auf den Trainer vom FCB, auf Ludovic Magne, schon auch sagen, dass sie, also respektive er, ja den Ansatz gewechselt hat, oder? Also er bietet mit dem Marin Sodicek als Neuner eine ganz klare Alternative auf. Lustigerweise, der Linus hat es letzte Woche noch gesagt, als wir über FCB geredet haben, dass er nicht versteht, wenn das Thema sowohl medial wie auch mannschaftsintern ja, so ein Problem ist, oder dass man keinen Stürmer hat oder dass die Position vom Stürmer nicht wunschgemäß besetzt ist, dass man dann mal nicht einen Salah, einen Otele oder einen Sodicek auf dem Neuner spielen lässt. Das hat er gemacht. Ich kann da nur hinzufügen und sagen, ich verstand es grundsätzlich nicht, wieso der Ludovic Magne seinen formstärksten Spieler regelmäßig auf der Bank gelassen hat. Ja, und gleichzeitig...
In Form von wem, sorry?
Vom Sodicek. Also für mich persönlich ist das der Spieler gewesen, der in den letzten Wochen und in dem Moment, wo er mal länger gespielt hat, am greifbarsten war. Und nichtsdestotrotz, klar, lassen sie die Chance liegen und am Schluss ist es heute, respektive gestern, nicht an dem gelegen. Auf der anderen Seite finde ich schon auch dort langsam ein bisschen spürbar, dass die Frustration wächst. Du hast die Interviews nach dem Spiel angesprochen, da kommen wir sicher nachher dann auch nochmal kurz drauf zurück, in Form von vor allem Dominik Schmid. Hilft jetzt das, also dass man jetzt zwar die Chance gehabt hat, aber dass man sie nicht gemacht hat?
Na, natürlich hilft es nicht. Also ich meine, dass eine gewisse Unruhe spürbar ist, ich glaube, das lässt sich absolut nicht wegdiskutieren. Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, 4 Ligaspiele nicht gewonnen. Du hast unter der Woche in Genk verloren. Du hast die auch absolut gerechtfertigte Diskussionen um die Stürmerposition, wo halt beide ja, gar nicht
in Form mega, sind. Mega neutral, Till.
Wieso, ne? Nein,
du hast absolut recht, ganz noch ehrlich gefunden, wie subtil du da noch deine eigene Meinung unter drei geschoben hast, unter Stapel. Ich sehe es ja, natürlich gleich.
Also, nein, eben, ich sehe es gleich. Was soll ich sagen? Ich meine, es ist natürlich ist eine Unruhe spürbar. Ich habe ja einfach in dem Sinn gesagt, jetzt auf das Spiel ist sicher ein bisschen zu erwarten gewesen, habe ich das Gefühl, nicht mal unbedingt speziell wegen dem medialen Druck, sondern weil man einfach gemerkt hat, hey, es funktioniert im Moment nicht mit dieser Sturmspitzen, dass man da ohne klassische 9 aufläuft. Ob es jetzt mehrheitlich eben ein Sotichek war, also ob es ein Traoré, ein Otele war, wo ja, by the way, Otele, auch der Sportchef Dani Stucki mal gesagt hat, Nummer 9 ist eigentlich seine Lieblingsposition. Kann man sicher darüber diskutieren, wieso man das mal nicht früher ausprobiert hat. Oder eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, ein Salah. Ich finde, dass man das jetzt so gemacht hat, ist ein bisschen zu erwarten gewesen. Aber ich finde jetzt eben gleich, nochmal, mit diesen Chancen kannst du mir irgendwie einfach, also Da hast du es bei mir einfach, kannst du nicht über eine Aufstellung und über einen Trainer reden.
In dem Spiel da bin ich nicht ganz sicher. Also ich weiss, woher du kommst, aber ich glaube, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich finde, das spricht auch ein bisschen dafür, wie die Stimmung gerade in der Mannschaft ist. Und für das, finde ich, ist der Trainer dann doch auch mitverantwortlich, zumindest.
Ja, aber eine Stimmung, also eben, gell, ich will
oder Selbstvertrauen.
Widersprechen, dass die medialen Diskussionen, die sicher auch um Leute wie Gwania gegangen sind, nicht zurecht gewesen sind in den vergangenen Wochen. Und dass er irgendwie verantwortlich ist, auch für eine Stimmung im Team oder für ein Selbstvertrauen. Aber eben, auf das Spiel jetzt bezogen, ist das für mich nicht ein weiterer, wie sagt man, ein weiteres Argument für die Leute, die das vorne gesagt haben, sondern eigentlich mehr, also das Spiel könntest 4-0 gewinnen.
Ja.
Und ja. Wenn Shaqiri das erste Mal in seiner Karriere zwei Penalty in Folge, beide beim Stand von 0-0, beide bei Heimspiel verschießt, dann gegen Lugano verlierst dann sogar noch und so viele Chancen hast, natürlich dreist nicht dazu, wie das Stimmung besser wird, aber für mich sind Auslöser andere Gründe, weil unter der Woche oder in der vergangenen Woche hast du noch eher das können auf Positions- oder Aufstellungs- oder Systemsachen schieben und jetzt kannst du einfach sagen, hey, wenn die Spieler, auch muss man sagen, mehrheitlich in der zweiten Halbzeit, das kann man sicher auch ankreiden, es sind nicht 90 gute Minuten gesehen, aber wenn du in der zweiten Halbzeit gesehen hast, was da an Chancen kreiert worden sind, ja, ich weiß ja nicht, was du noch mehr sollst machen.
Ja, also ich, wirklich, das meine ich ganz ernst, ich kann absolut verstehen, dass du die Mannschaft in Pflicht nimmst. Das macht ja auch der Dominik Schmid in dem Sinne im Interview. Auch da über die Art und Weise wird noch zu reden sein. Aber ich finde, es ist ein ähnliches Thema, wie wo haben wir es vorhin davor gehabt, beim FCZ, oder? Also ich glaube einfach, dass der FCB am Ende vom Tag trotzdem an seinem eigenen Anspruch gemessen wird. Und da hilft so eine Leistung wie gestern nicht, wie die zustande kommt. Und dass man, wenn man in der Lage ist, noch ein bisschen zu differenzieren, kann sagen, ja, gestern wären die Chancen da gewesen. Das ist ein Teil von der Erwartung. Dann kann man auch sagen, okay, das ist der richtige Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber die Frage, die sich dann trotzdem stellt, ist, wie lange hat man Geduld, um diesen Weg zu verfolgen? Weil, wie gesagt, da ist ein Anspruch vorhanden. A. Und B. Keine Ahnung, wie wirkt denn das? Und für mich hat es jetzt von der Dynamik her nicht so gewirkt, als würden die Spieler das auch so sehen. Als würde man sich aufrachen und sagen, ja, es war jetzt scheiße gewesen, auf gut Deutsch gesagt. Wir haben so viel liegen lassen, aber wir sind nicht dran, um die Goal wieder zu machen. Und wir glauben dran. Oder sind sie eher so wie der Dominik Schmid im Interview? Und ich finde, das hängt schon zusammen. Und dort finde ich auch, dass der Ludovic Magna mit in der Verantwortung zusammenhängt.
Ja, also eben, es gibt immer, natürlich sehe ich beide Interpretationsarten. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview von Dominik Schmid jetzt wirklich auch wieder auf den Match bezogen, in die gleiche Kerbe hauen sehen wie ich, wo einfach es nicht kann fassen, was man jetzt in diesem Spiel liegen lassen hat. Und es hat mich Wunder genommen, wie differenziert oder weißt, wie analysierend ein Fazit ausgefallen wäre jetzt nach dem Match, wenn sie, sage ich, drei Chancen in der zweiten Halbzeit reingemacht hätten. Ob man dann trotzdem davon geredet hat, dass immer noch nicht alles gut ist, dass es kein Fortschritt war, oder ob man dann gleich gesagt hat, hey, es fehlt mir immer noch etwas. Und das meine ich wirklich nur auf diesen Match bezogen.
Ja,
von
ja,
dem her,
ja, ja.
So dumm wie es tönt, aber jetzt die zweite Halbzeit in Genk und die zweite Halbzeit gestern kann man, ich schwanke ja selber auch manchmal, aber ich finde, man kann die durchaus als einen gewissen Schritt vorwärts bezeichnen. Aber resultattechnisch und stimmungsmässig hat es sicher nicht geholfen. Da gebe ich dir schon recht.
Und würdest du sagen, dass wenn du jetzt maßgebend wärst, oder mehr, was wir nicht sind, aber dass das Projekt Ludovic Magna dann auch noch mehr Zeit braucht?
Ich würde schon sagen. Also, Ich meine, man hat jetzt in Genk hat man ohne sie, ohne den absolut ausschlaggebenden Spieler müssen spielen von Anfang an, wo sehr mitverantwortlich war für die übererwartungsmässig gute Saison und mit den beiden Titeln erfolgreiche Saison letztes Jahr. Man hat das in der zweiten Halbzeit dort auch ohne ihn gut hinbekommen. Jetzt hat man. Ja,
aber gut heisst nicht perfekt. Also gut wäre doch ein Sieg, oder nicht?
Nein, ja, sicher. Nicht perfekt. Sonst hat man nicht verloren, klar. Aber ich meine, jetzt hat er umgestellt. Und eben, da nimmt es mir ein Wunder, aber man wäre es leider, oder aus FCB-Fansicht nie erfahren, ob man, wenn jetzt der Wechsel weg von einem Broschinski, weg von einem Ajeti hin zu einer eher falschen 9 der Erfolg gebracht hat und die Chance reingegangen war, auch wenn es nur am Schluss ein 1-0 gewesen war, ob man dann nicht sogar irgendwie wieder gesagt hat, so, jetzt hat er taktisch genau das richtige Mittel gefunden und jetzt soll er dem treu bleiben. Also ich glaube, gerade jetzt diese Aufstellung, der würde ich jetzt sicher noch ein bisschen Zeit geben, gemäss aktuellem Formstand, vor allem vom Negativen von den ursprünglichen Stürmern, noch nicht wegen dem Positiven von den schnellen Flügelspielern, der würde ich jetzt sicher noch Zeit geben. Also, eben, ich weiss, es ist, vielleicht tue ich mich ein bisschen in diesen Gedanken verharren und kann es nicht so gut ausdrücken, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wenn jetzt wieder der Broschinski von Anfang an gespielt hat und wieder gefühlt in der Halbzeit raus war und es dann wieder so ein bisschen Knorz gegeben hat wie gegen GC, dann wäre, wenn ich Entscheidungsträger war, meine Einstellung gegenüber Ludovic Magnin sicher schlechter, weil ich dann ihm langsam so eine Sturheit und eine Unflexibilität vorgeworfen hat. Aber jetzt gerade die zweite Halbzeit in Genk und das Spiel grundsätzlich, natürlich ist nicht alles perfekt gewesen, zeigen mir eigentlich schon, dass da ja, das Potenzial schon noch da ist.
Spannend. Ja, also man kann ihm sicher zugutehalten, dass er jetzt mit dem Schritt mal effektiv etwas anderes gemacht hat und nicht nach, sag mal, Lehrbuch Spieler aufgestellt hat, wo ja kategorisch nicht Stürmer spielt in erster Instanz. Wie du es richtig sagst, Herr, in das aufgegangen in Form von einem Sieg, dann hätte auch er seine Blumen für das bekommen. Ich sehe einfach die Schwierigkeit und das ist meine grundsätzliche zögerliche Haltung gegenüber einem Mann, ja, sehe ich dadurch bestätigt, also dass ich mir halt denke, okay, selbst wenn das funktioniert mit Marin Soticek als Stürmer, ist das ja keine Durchlösung. Marin Soticek wird nicht die ganze Saison Stürmer spielen. Das wird nicht lange der Anspruch, gemessen an den Anspruch der FCB hat. Du hast es gestern gesehen, nicht weil er nicht längt, sondern er ist kein Stürmer. Auf Tour bringt er vom Profil her, denke ich, nicht das mit, was Stürmer muss haben, um ein Spiel spielen, wo man jeden Match gewinnen kann, was der Anspruch vom FCB ist. Das geht auch nicht auf mit den beiden anderen Stürmern, originalen Stürmern, wenn du so willst, Ajeti und so, und Broschinski, das geht, funktioniert dort auch nicht. Und ich glaube, dort machst du das Fass auf. Und das ist meine Grundsatzkritik am Mann. Ich glaube, du machst dort den Fass auf, wo du immer nur Symptome bekämpfen und nicht Ursachenforschung. So, keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube, wenn er die Ursache ja jetzt, sage ich, erkennt hat, er hat halt keine anderen Stürmer.
Ja, klar, aber dann kommt vielleicht einer im Winter. Dann kommt vielleicht einer im Winter, aber es löst das Problem nicht, dass der FCB seinen Anspruch gerade aktuell ein bisschen hinter drin hängt.
Und je nach Stürmer, der kommt.
Ja, je nach Stürmer, der kommt, aber das ist ein Wild Guess. Und so viel Zeit hat der Mann ja nicht. Also, ich weiss nicht, was gesehen war, wenn sie das Spiel gestern in der Dümi noch verloren haben. Es gibt eine Halbchance, wo nach all diesen Chancen, die der FCB gehabt hat, gesehen ist, und ich bin fast sicher gewesen, er geht rein. Er geht klar dann nicht rein, aber da gibt es einmal
ein
1 gegen 1. Wenn das Ding reingeht, und das wird auch in der nächsten Woche wird das so sein, wenn du nicht kontinuierlich noch eine Chance hast, um oben zu packen, glaube ich, wird extrem schnell die Reissleine gezogen.
Hey, dem will ich nicht widersprechen. Und absolut, ich meine, Fakt, das ist die Chance, die du ansprichst. Der Taschner hat in der ersten Hälfte noch eine. Sonst von St. Gallen eher wenig. Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir auch noch über das reden.
Aber
natürlich, gesehen, wenn du in der Dümi das verlierst, dann ist langsam... Dann, Ja, dann ist es sehr, sehr heiß. Dann ist wahrscheinlich Quinti nächste Wochenende schon ein Endspiel. Jetzt, eben aus den von mir genannten Gründen, habe ich das Gefühl, jetzt muss einfach irgendwie der Trainer, und für das ist er verantwortlich, weil ihn da auch gar nicht irgendwie zu fest in Schutz nehmen, das ist nicht meine Message, aber er ist verantwortlich für die Form der Spieler, für die Chancenverwertung und alles, bis zu einem gewissen Punkt. Von dem her ist er sicher absolut unter genauester Beobachtung. Ich kann jetzt einfach, was ich will sagen, ist, dass das jetzt nicht für mich nicht der Match ist, wo so von, keine Ahnung, 50% am Wackeln zu 80% am Wackeln bringt.
Ja, nein, das habe ich verstanden. Ich glaube, ich bin einfach von einem anderen Standpunkt gekommen, nicht um den schmälern oder zu sagen, ich bin nicht einverstanden, sondern ich glaube einfach nichtsdestotrotz, dass es nicht hilft. Also wegen der Situation, wo man schon drin ist. So. Klar, sie stehen immer noch am gleichen Punkt, aber also, eben, es ist auch nicht besser geworden.
Das ist so. Außer eben, dass er jetzt halt vielleicht eingesehen hat, dass so von Anfang an spielen, zumindest in der Anzahl Chancen, die man kreiert, ein bisschen besser aussieht. Aber bevor wir da noch vermutlich ewig könnten weiter diskutieren, habe ich noch eine Frage für dich. Wie hast du St. Gallen gesehen?
Ey, wie ich es vorhin schnell schon so ein bisschen gesagt habe, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, habe gefunden, für St. Gallen-Verhältnis ein bisschen zahnlose Degel gewesen, für einmal, vor allem offensiv. Habe ich jetzt gedacht, dass da mehr kommt. Habe ja auch den Vorteil gehabt, dass sie frisch gewesen sind, im Gegensatz zum FCB, der unter der Woche noch gespielt hat. Aber für das ist jetzt irgendwie, habe ich den Eindruck gehabt, für einmal wirklich nicht viel gegangen. Ich finde, es war auch ein unauffälliges Spiel von Alessandro Fort gegen zwei Innenverteidiger-Typen, wo ich jetzt eigentlich den Eindruck hatte, dass sie ihm liegen. Von dem her habe ich keine Ahnung. Also ich glaube, das Einzige, was ich aus diesem Match mitnehme, ist, dass der Ziggy, der ja auch nicht immer ohne Zweifel, über jeden Zweifel erhaben ist, finde ich, in dieser Saison schon ein paar Spiele gehabt hat, wo er Punkte gerettet hat. Und keine Patzer, so blöd gesagt. Das ist mir aufgefallen. Aber sonst, ich habe wirklich gefunden, ich habe zuerst nicht gecheckt, dass der Görtlo spielt, weil der ja gesperrt war, oder?
Ja, der hat es unter der Woche abgesessen.
Voll, das habe ich nicht gecheckt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn der fehlt, könnte es vielleicht noch die schwierig werden, wo ich dann gecheckt habe, dass er spielt, habe ich gedacht, okay, das könnte schwierig werden für den FCB, aber St. Gallen ist überhaupt nicht so auftreten, wie ich gedacht habe, dass sie werden auftreten. Wie hast du gesehen? Ah, stimmt, fairerweise muss man noch dazu sagen, St. Gallen hat auch unter der Woche gespielt. Das ist falsch formuliert gewesen.
Vorhin. Stimmt, ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von St. Gallen. Also,
ja, so habe ich es jetzt nicht wollen ausdrücken, aber es geht bei mir in eine ähnliche Richtung.
Okay. Ich hätte sie mir mutiger gewünscht. Sie haben aus meiner Sicht gerade ab einem gewissen Zeitpunkt klar aufgrund vom stärkeren Aufkommen vom FCB, aber haben sie mir fast ein bisschen zu fest auf das Unentschieden gespielt. Aber
voll, wieso?
Ich finde es ein bisschen, keine Ahnung, aus Sicht von St. Gallen kommst du als Zweitplatzierte nach einem Sieg unter der Woche kommst zu einem FCB, der sicher angeschlagen ist, wo nicht über alle Zweifel erhaben ist. Und ja, spielst du mir irgendwie zu wenig mutig. Ich meine, St. Gallen ist ein Gegner, der dem FCB in der jüngeren Vergangenheit nicht so gut gelegen ist. Und ich will jetzt nicht allzu fest vom Zeitspiel reden. Ich meine, Enrico Maas
hat in
der Pressekonferenz nach dem Match gesagt, sie hätten kein einziges Mal auf Zeit gespielt.
Okay.
Das will ich jetzt gar nicht so fest eingehen. Ja. Sondern mehr, ich habe ein anderes St. Gallen erwartet, wo mehr auf das Sieg spielt. Aber ich meine, auch die Reaktionen nach dem Spiel, die haben gezeigt, dass sie mit dem Punkt absolut zufrieden sind. Und dementsprechend kann man dem ja auch nicht absprechen, weil sie sind nein, sie immer sind noch Zweiter, immer noch gleich viel Abstand auf den FCB. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, ehrlich gesagt.
Hey, voll. Also, du hast das vielleicht ein bisschen konkreter ausgedrückt, als ich jetzt voran. Also, ich bin schon auch bei dir und sehe es ähnlich. Du kommst auf Basel mit einem Rucksack, der eigentlich mit gutem Erlebnis gefüllt ist grundsätzlich. Auch jetzt gerade gegen den FCB oft gut ausgesehen in letzter Zeit. Und spielst gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich schlagbar ist, gerade in der aktuellen Verfassung. Und mit dem Wissen darum, dass ja, nach oben immer etwas kann gehen, man es ja in dem Moment nicht weiss, wenn sie gleichzeitig gespielt wie Thun. Nichtsdestotrotz haben sie gewusst, dass IB unentschieden gespielt hat. Finde ich jetzt auch, hey, du gehst mit einem Sieg von Basel heim, du bist ein Bohnen hinter dem Ersten. Und ja, für das finde ich auch, ist der Ostschweizer Wurststeller ist für einmal karg gesagt gewesen, mit prallen Würst, was das angeht, in der Offensive.
sicher kein Senf drauf.
Nein, Senf hat Senf gibt es ja sonst nicht. Aber ja.
Also eben auch hier, kannst du die Story auch wieder anspinnen, wie du sie willst. Ist es FCB gewesen, wo der FC St. Gallen nicht zu seinem offensiven Spiel wo das zugelassen hat, ist es St. Gallen, der einfach viel flexibler auftreten kann, wo eher auf Punkt oder eher auf Konter spielen und dann nächste Woche wieder voll Power. Könntest wahrscheinlich beide Dings bespielen. Aber
ja, ich glaub, ja,
schlussendlich bleibt der 0-0.
Ja, ich glaube, und wie das Resultat liegt auch da die Wahrheit in der Mitte, was glaube ich auch versöhnlich ist, zum langsam zum Ende kommen. Also gewisse Sachen hat der FCB, was das angeht, was die St. Galler Offensive angeht, sicher nicht so schlecht gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass ein St. Gallen an einem guten Tag in der Lage ist, einem FCB Probleme zu bereiten. St. Gallen eine Mannschaft, die jeder Mannschaft sonst in der Super League Probleme bereiten kann mit der Offensive an einem guten Tag. Also, ich glaube, da stimmt ein bisschen beides. Und ja, ich glaube, mit dem können wir es langsam gut sein, Lothil.
Ich glaube, eineinhalb Stunden Marke haben wir noch nie überschritten. Ich glaube, man sollte schnell für oben machen.
Richtig, unter anderem auch, wenn wir es nicht können, länger als eineinhalb Stunden. Aber okay. Ja, dementsprechend möchte ich mich herzlich bedanken, Till, dass du am Start gesehen bist. Es hat mir richtig Spass gemacht, mal mit dir wieder zu diskutieren und zu debattieren. Und ich bin also definitiv zufrieden mit dem Dörli Nummer 1, was dahinter war.
Hey, gleichfalls, danke für meine Wahl. Das Dörli Nummer 8 nächsten Montag hat den Schweizer Cup und die nächste Runde. Also es geht Schlag auf Schlag weiter. Merci fürs Zuhören, danke dir alle und von meiner Seite bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, mein Lieber, danke auch nochmal und wer weiß, vielleicht verbirgt sich in dem einen oder anderen weiteren Tagli noch ein weiteres Dörli vom Game Changer. Wir werden es sehen, wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt frisch, habt euch Sorge, gute Woche und bis am nächsten Montag. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.